Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier nach langer Zeit mal wieder mit Joel zusammen. Wir entschuldigen uns bei allen unseren Zuhörern. Es war aus zeitlichen Gründen einfach nicht machbar, beruflich sowie auch die Medienspiele kamen uns in die Quere. Wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich bin ein wenig noch angeschlagen oder müde vom Wochenende, da ich einen Doppelspieltag hatte.
Ja.
Und man muss ja dann einfach so sagen, die Belastung ist dann doch hoch. Das merkt man dann immer wieder, wenn man drinsteckt und das Ganze macht, dass es dann doch sehr kräftezehrend ist, die ganze Phase. Richtig. Wir sind mittendrin sozusagen in den Medienspielen, haben jetzt die ersten hinter uns gebracht. Jetzt stehen noch mal gut 4, 5, 6 Wochen vor uns.
Genau.
Von daher geht es mir gut, nur ich merke es auf jeden Fall körperlich. Und du?
Ich habe ja die Doppelspieltage nicht, also ich spiele ja nur eine Mannschaft. Helfen wir vielleicht bei der einen oder anderen nochmal aus. Aber ja, die Phase ist natürlich die schönste Phase im Tennis im Jahr, die Mannschaftsspiele, aber auch die, was das dann angeht, die zeitintensivste. Wenn dann noch beruflich noch was dazwischen kommt, dann hat man gefühlt gar keine Zeit mehr. Deswegen melden wir uns jetzt erst wieder zurück. Wir melden uns genau auch wieder zurück, weil die ersten Matches der French Open haben auch schon angefangen. Das wird heute auch nochmal Thema sein. Ja, und die vergangenen Turniere mit Rom und Genf kommen wir auch noch zum Sprechen.
Jawohl, haben ja jetzt einiges zu berichten, auch von unseren eigenen Spielen.
Richtig, genau.
Lass uns doch mal mit unserem ersten Medienspieltag aus der Herren 30 Bundesliga starten. Da ja. Haben wir ein Heimspiel.
Richtig.
Gegen Karlsruhe, gegen die wir letztes Jahr knapp den Aufstieg verzockt haben gegen sie, würde ich mal so sagen. Wir waren, glaube ich, knapp mit denen auf, an erster und zweiter Position in der Liga, in der Regionalliga und haben dann in Karlsruhe Auswärtsspiel gehabt und haben das knapp verloren. Somit ist dann Karlsruhe direkter Aufsteiger gewesen. Wir sind ja die Nachzügler gewesen. Und jetzt haben wir uns am ersten Spieltag direkt wiedergesehen.
Genau.
Wie waren deine, ich meine, wir kannten ja einige Spieler schon. Wir haben jetzt auch erwartet, dass sie sich nicht großartig verändern werden. Die hatten ja viele neue Namen auf ihrer Meldeliste. Ein paar Altbekannte, die wir noch aus, das war glaube ich 2010 oder 11, aus Herren Regionalliga kannten. Wo wir schon dachten, oh, wenn die hinten dann 5 und 6 spielen, das wird ein Spaß. Die sind sehr gut.
Ja.
Waren viele neue Namen. Hattest du dann, mit welchen Erwartungen bist du reingegangen, beziehungsweise warst du überrascht, als dann du die Meldeliste gesehen hast, mit der sie letztendlich dann gespielt haben?
Also inzwischen überrascht bin ich da gar nicht mehr, weil ich glaube, wenn man irgendwo, ich meine, wir spielen jetzt in der höchsten Liga und wenn man sich dann die Meldelisten anguckt, da kann alles kommen. Ne? Also da kann, wenn die 1 bis 6 spielen von der Meldeliste, dann wird es halt ganz schwierig. Wenn die halt nicht so stark kommen, dann sind die Chancen immer größer. Ich glaube, da ist alles möglich. Deswegen war ich nicht überrascht, beziehungsweise ich hatte auch überhaupt keine Erwartungen. Meine Erwartung an die ganze Saison ist, dass wir bei jedem Match eigentlich oder bei fast jeder Begegnung absoluter Underdog sind. Gibt es vielleicht noch eine Mannschaft, die vom Papier her ähnlich besetzt ist wie wir, das ist vielleicht Eintracht Frankfurt. Ansonsten müssen wir einfach auch sagen, sind wir schon überall Underdog. Und deswegen war ich jetzt nicht überrascht. Ich glaube, Karlsruhe hätte noch deutlich stärker kommen können. Der ja noch da war, der letztes Jahr auch gespielt hat, der sehr stark war, der Linkshänder, ja. Der war verletzt dabei, konnte nicht spielen. Also hätte der noch gespielt, wäre das nochmal wahrscheinlich nochmal ein besseres Team gewesen. Also deswegen hatte ich gar keine Erwartungen, wie die kommen. Aber ich habe mir schon gedacht, erster Spieltag, die sehen ja, wie unsere Meldeliste ist. Ja, die wissen, dass wir keine ausländischen Spieler auf der Liste haben, die man noch die eine Überraschung sein könnten. Deswegen glaube ich, wissen die bei uns, was kommt und da können die halt dementsprechend auch ganz gut planen.
Genau,
und,
ob sie da Punkte absahen wollen oder nicht.
Richtig.
Und die wissen, die werden nicht überrascht auf jeden Fall.
Genau, ja.
Ja, erzähl doch mal von deinem Einzel. Also du hast ja ebenfalls, du hast ja in Position.
An dem Tag habe ich an Position 6 gespielt.
Ah, okay, Position 6.
Genau.
Das heißt, du hast dann erste Runde gespielt.
Erste Runde, genau. Ist ja mal was völlig Neues, dass wir an dem Spieltag mit Schiedsrichter spielen, mit Schulschiedsrichter. Und wir haben nach 11 Spielen beziehungsweise nach 13 Spielen einen Ballwechsel. Das ist etwas ungewohnt gewesen, aber im Endeffekt war der Spieltag so fast schon so wie jeder andere. Unsere Anlage war nicht voller als sonst. Familie und Freunde waren da. Vielleicht der ein oder andere Tennis-Enthusiast, der sich noch verirrt hat.
Ganz kurz zum Thema Ballwechsel, weil mich das auch so viele gefragt haben und die denken immer, wir reden von einem Ballwechsel. Ach so, im Spiel, sondern es gibt, wir bekommen neue Bälle.
Das, genau, also, normalerweise gehen wir auf den Platz und du kriegst deine 3 oder 4 neue Bälle für dein Einzel. Und wir hatten einen Wechsel der Bälle, das heißt nach 11 Aufschlagspielen, beziehungsweise nach 13.
Der nächste wäre dann nach 13, aber das ist eigentlich total unrealistisch, dadurch, dass Match-Henry gespielt wird, kommt das eigentlich nie zu sehr Anzahl der Spiele.
Bei 7-6-6 beides ungefähr. Genau. Aber genau, ein Ballwechsel, ich meine, wir haben während des Matches dann neue Bälle bekommen.
Ja, musst du gleich mal erzählen, wie sich das angefühlt hat.
Genau. Zu einem Einzel, ich glaube, ich habe wirklich ein sehr gutes Einzel gespielt. Ich hatte gegen einen gespielt, der von seiner Ausrichtung her sehr aggressiv gespielt hat. Das heißt, wir haben uns beide bei unseren Aufschlagspielen wenig gegeben. Ich habe im ersten Satz einen Break geschafft, er hat im zweiten Satz einen Break geschafft und so gingen die Sätze dann 6-4, 4-6 aus. Ohne Match-Tie-Break habe ich dann vielleicht die ein oder andere bessere Entscheidung getroffen und er hat mir den ein oder anderen leichten Fehler geschenkt und dann ist es halt auch schon vorbei. Ne? Also ja, so ist das halt. Ich bin aber sehr zufrieden mit meinem Spiel, dass ich das auch direkt den ersten Bundesliga-Punkt holen konnte. Und ich denke, das war ein sehr gutes Match von beiden auch. Klar, es geht immer besser. Super fairer Gegner gewesen. Hat Bock gemacht zu spielen.
Deswegen. Das heißt, du hast den ersten Punkt geholt aus der ersten Runde. Da hat ja noch unsere Position 2, der Jelle, und Position 4, der Markus, parallel gespielt.
Richtig.
Von Jelles Match habe ich leider nichts gesehen, weil ich war nämlich für Markus seinen Platz zuständig und habe ihn so ein bisschen versucht zu unterstützen und zu coachen. Jelle hat knapp verloren in 2 Sätzen.
Ja, genau. Ich glaube, er hatte den ersten Satz, hat er gesagt, so ein bisschen, da war er sehr verkrampft, war ein bisschen verpennt, hat ihn relativ deutlich verloren, 2-6. Und im zweiten Satz war er dann dran, aber hatte dann auch erzählt, er hat ein blödes Break bekommen, nachdem er 40-15 geführt hat, hat er noch das Break bekommen. Und dann ging der auch 4-6 weg. Also er war dichter dran, aber er meinte, er hätte, ich habe auch keinen Punkt gesehen, leider sehr verkrampft gewesen.
Ja, aber Jelle hat gesagt, das Ergebnis war deutlicher, als es aussieht. Es ging nicht sehr viel über Einstand. Da musste er selbst ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, das sind die Sprüche, die hat man auf den Anlagen jetzt in den letzten Wochen wahrscheinlich 100.000 Mal gehört. Ja. Kommt vom Platz, hat verloren, sagt, oh, das war mal richtig eng, ging richtig viel über Einstand. Oder, oh, der Gegner hat dort alles getroffen. Nein, ich glaube, das war wirklich ein sehr, sehr enges Spiel. Ich habe zumindest immer nur vom Center Court, da hört man so eine schöne Geräuschkulisse. Man hört dann, es ist sehr laut. Und die haben sich ordentlich gepusht, also es war ein ordentlicher Fight auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das heißt 1-1, Markus sein Match. Markus, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal erwähnt hatten, hat ja leider ein bisschen Beschwerden an seinem Knie und dadurch war ein paar Fragezeichen, ob er einsatzfähig ist. Er hat sich dazu entschlossen zu spielen und hat gegen den Gegner gespielt, gegen den er letztes Jahr bereits in der Begegnung gespielt hat. Und dann dachten wir eigentlich, okay, das ist eigentlich ein gutes Los, weil man muss einfach ganz klar sagen, der Markus ist der bessere Tennisspieler. Ja, ja. Der kann einfach viel mehr. Aber das ist ja oft nicht der Entscheid, was über Sieg und Niederlage entscheidet, sondern gehört ja noch ein bisschen mehr dazu.
Ja.
Und Markus hat einfach keine Matchpraxis, hat einfach vorher nicht viel trainieren können und hat sich auch einfach, glaube ich, nicht so gut bewegen können, wie er das vielleicht von sich gewohnt ist. Und deswegen ging es dann leider in 2 Sätzen weg. Er war eigentlich im ersten Satz dran. Er hatte, glaube ich, 4-1 hinten gelegen, hat er auf 4-4 aufgeholt. Dann ging der Satz 4-6 weg und genauso im zweiten. Mhm. Also war dran, ich glaube 4-3 vorne sogar. Und dann plötzlich innerhalb von, zack, von 3 Minuten hat er 3 Spiele kassiert. Und dann war der Satz auch 4-6 weg. War ein bisschen schade, weil ich glaube, das war auf jeden Fall ein Punkt, mit dem er selbst gerechnet hatte, dass er den holen kann, weil ich glaube, er weiß, dass er eigentlich den schlagen kann.
Ja.
Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, der Gegner, das ist so ein schönes Beispiel für einen, der, ich denke mal, er weiß selbst, dass er bestimmt nicht der ist mit dem allergrößten Talent, aber der hat sich alles richtig hart erarbeitet, das sieht man ihm richtig an.
Mhm.
Also der ist topfit, der holt aus seinem Spiel, was er hat, wirklich mega, mega viel raus. Deswegen hat er auch verdient gewonnen einfach. Ja. Und das ist am Ende das, was zählt. Ne?
Ja, letztes Jahr und dieses Jahr fast keinen Punkt von den beiden gesehen. Aber ich glaube auch, muss unterm Strich sagen, die Matchpraxis macht es aus, wenn man sich anguckt, der Gegner von Marco spielt deutlich mehr Turniere und Matches und das macht halt am Ende des Tages dann den Unterschied.
Ja.
Ja.
Also mit viel Training und einfach einer guten Einstellung und viel Turnieren und wenn man alles versucht, das Gesamtpaket an allen Stellschrauben was macht, da kann dann echt schon was Gutes mehr rauskommen. Also muss ich sagen, Respekt an den, der hat das richtig gut runtergespielt.
Ja.
Von daher 1-2 aus der ersten Runde.
Genau.
Und dann sind ja noch Felix, Franjo, unsere Nummer 1 und ich auf den Platz gegangen.
Ja.
Ich kann dir mal kurz von meinem Match erzählen.
Erzähl mal.
Ich kannte meinen Gegner nicht. Der Jelle hatte mir nur vorher ein bisschen von ihm erzählt. Das war auf jeden Fall so ein sehr aggressiver Spieltyp. Und ich habe ihn gut ins Match gestartet, habe den ersten Satz relativ schnell 6-0 gewonnen. Ja. Und habe auch im zweiten 4-1 geführt. Und es sah also sehr, sehr stark danach aus, dass ich da
durchmarschiere.
Wobei es sich auf dem Platz nicht so angefühlt hatte. Also es waren sehr, sehr, trotzdem sehr umkämpfte Ballwechsel, sehr umkämpfte Spiele. Ich habe einfach die Spiele geholt. Und wie das dann so ist im Tennis, wir haben dann auch die neuen Bälle bekommen. Und ich muss euch sagen, vielleicht ganz kurz dazu, das war richtig ungewohnt und schwer.
Ja.
Weil auf einmal, also diese Bälle verlieren so schnell an Qualität und werden so schnell langsam. Wenn du dann mal mit neuen Bällen wieder spielst, merkst du den Unterschied extrem. Also es hat dann geknallt erstmal wieder.
Ja.
Wobei mir das eigentlich, glaube ich, liegt, weil ich spiele mit relativ viel Spin, dann mit neuen Bällen nehmen das gut an. Dachte ich eigentlich, okay, das wird eigentlich mir einen Vorteil verschaffen.
Ja.
Und es war 4-1, er schlägt auf 0-40 bei seinem Aufschlag. Und dann dachte ich schon so, oh komm, das ist eigentlich der vorentscheidende Matchball.
Mhm.
Und da hatten wir eine Rallye und ich habe ihn so in seine Vorhandecke geschickt. Und er hat einfach aus dem Lauf mit 180 abgezogen, hat mir das Ding cross reingeschossen. Das war eher so ein bisschen so ein Hop- oder Top-Schlag.
Ja.
Hat er krank reingestrahlt. Und dann schlägt er zwei Asse.
Ja.
Und dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein. Das war eigentlich so, wenn ich die jetzt nicht treffe, dann ist 1-5, dann ist das Ding durch.
Ja, ja.
Oder aber mal gucken. Und da war ein Stand und dann hast du natürlich gemerkt, plötzlich so, ja komm, versuche ich nochmal.
Noch ja.
Dann 4-2.
Ja.
Da hat er ein super Spiel gespielt, 4-3.
Ja.
Dann ist das Break weg. Bringt den Aufschlag durch, 4-4, da sind wir wieder. Da dachte ich schon so, ah, okay. Ja. Naja gut, dann ging es, war ein super, super enges Spiel und auch ein gutes Spiel. Und dann habe ich es geschafft, ihn bei 5-5 nochmal zu, nee, gar nicht wahr, bei 6-5 habe ich ihn dann gebreakt zum 7-5.
Genau.
Und somit ging es dann 6-0, 7-5 aus. Da war ich dann auch happy, dass ich dann einen guten Einstieg hatte. Und ja, so viel zu meinem Match.
Ja, stand es zu dem Zeitpunkt dann, Felix hatte auch gespielt. Sein Einzel, hatte vom Spielertyp einen Gegner, der so ähnlich gespielt hat wie er, aber an dem Tag, muss man es einfach sagen, einfach eine Klasse besser. Der hatte keinen übermäßigen Aufschlag, hatte eine solide Vorhand, eine solide Rückhand, aber hat alles so eine, an dem Tag zumindest mal eine Klasse besser gespielt. Felix war auch, glaube ich, nervös und kam nicht in sein Spiel rein. Zu drucklos gespielt. Und das ging dann, also das war wirklich, die Ballwechsel waren auch wirklich umkämpft. Die haben super lange Ballwechsel gehabt. Aber er hat leider immer den kürzeren gezogen an dem Tag. Also wirklich bei fast jedem Ballwechsel. Deswegen muss man nur einfach sagen, dass der andere dann schon, wie gesagt, an dem Tag eine Klasse besser war. Und es ging dann relativ deutlich weg. Ich glaube 1-6, 1-6. Und zu dem Zeitpunkt stand es dann somit 2-3. Und wir hatten auf dem Center Court dann noch das Match von Franjo, der gegen einen Österreicher gespielt hat, mit dem wir letztes Jahr schon unser Vergnügen hatten. Hat im Match-Tiebreak, ich glaube, wie war es, 9-8 gehabt?
Genau, Franjo 9-8 vorne hatte Matchball. Genau,
Matchball und hat es dann leider 11-9 verloren. Ja. Muss sagen, der andere hat unfassbar aufgeschlagen.
Also er hat sowieso generell einen sehr, sehr guten Aufschlag und hat dann im Match-Tiebreak bis zum 9-9 9 erste Aufschläge getroffen.
Genau.
9 erste.
Und auch schon Ende des zweiten Satzes, den er den zweiten verloren hatte, ich habe keinen zweiten Aufschlag von dem gesehen.
Erst
und der war kein langsamer Aufschlag.
Ich glaube, erst bei 10-9 ist er einmal beim zweiten gegangen.
Genau. Und das war natürlich bitter, weil somit wären wir mit dem 3-3 aus den Einzeln, war es 2-4 und dann war klar, drei Doppel zu gewinnen an dem Tag gegen diese Mannschaft wird, muss man auch irgendwann realistisch sein, fast unmöglich.
Ja.
Und ich habe auch mal Doppel aufgestellt. Ich habe mit Felix mein Doppel super schnell verloren. Die waren einfach drei Klassen besser.
Eine Brille bekommen, ja?
Komplett abgeschossen. Da lief dann gar nichts mehr zusammen. Und ihr habt ja euer Doppel ganz knapp verloren im Matchbreak.
Ja.
Und ein Doppel, das
wurde uns ein bisschen geschenkt, glaube ich.
Wurde uns ein bisschen geschenkt, als sie wussten, dass sie schon gewonnen haben. Also unterm Strich war es ein enger Spieltag. Ich fand, das war trotzdem ein guter Einstand für uns in der Bundesliga, weil man hat gesehen, wir sind konkurrenzfähig. Es ist nicht so, dass wir hier abgeschossen werden. Wir hatten auch schon Saisons in der Regionalliga, wo wir komplett untergegangen sind. Das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht. Und muss auch ehrlicherweise sagen, also wenn die auch ohne ihre ausländische Verstärkung spielen, dann sieht das auch ganz anders aus. Ja, ne? Also so muss man es auch mal sehen. Das habe ich auch den Jungs gesagt. Also
diese eine Position da vorne macht dann schon
viel aus. Die macht dann schon viel aus und wir müssen uns wirklich nicht verstecken. Und deswegen geht die Niederlage so in Ordnung und ich finde, wir haben uns da wirklich gut verkauft.
Sehe ich auch so, ja.
Absolut, ja.
Ja, dann ging es ja die Woche drauf, also jetzt letzten Samstag haben wir unser zweites Spiel gehabt, wieder ein Heimspiel gegen unseren Nachbarn aus Bad Homburg.
Genau, Da war ich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, die kommen stärker.
Denn im ersten Spiel hatten sie noch vorne Aljaž Bedene.
Genau, der früher,
ja. Der Top-5. Spieler.
Richtig.
Er hat auch gespielt. Da dachte ich schon so, okay, entweder kommen sie und wollen sich auch ihre Punkte abholen, knallen uns weg. Oder vielleicht kommen sie mit einer schwächeren Aufstellung, weil sie auch sehen, wie wir gespielt haben. Das war dann auch der Fall.
Genau, also deutlich schwächer, aber trotzdem können die natürlich noch alle Tennis spielen.
Ja.
Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, dass sie deutlich schwächer kamen. Ich glaube, die hatten auch ein bisschen Personalprobleme an dem Spieltag. Ja, wie gesagt, deutlich schwächer, aber unterm Strich, wir haben nach den Einzeln, um es mal kurz zusammenzufassen, 1-5 gehabt, hatten 5 Matches im Matchbreak, konnten nur ein einziges davon gewinnen.
Das warst du?
Das war ich mal wieder. Nee, nicht mal wieder, sondern ausnahmsweise vielleicht. Ja, ist natürlich auf dem Papier sehr bitter, dass wir halt 5 Matches im Einzel-Matchbreak haben und gewinnen nur 1 davon und gehen damit 5-1 aus dem Einzeln raus und damit ist der Spieltag auch gelaufen. Aber auch da, muss ich wieder sagen, haben wir uns alle gut verkauft. Ich glaube nur das einzige Einzel, da habe ich auch wieder keinen Punkt gesehen, war Jelle an 2. Ich glaube, er meinte, er ist da so ein bisschen untergegangen gegen den einen Ausländer, gegen den die da hatten.
Ja.
Das ging relativ deutlich weg.
Aber ich glaube, es war wieder viel übereinstimmend.
Müssen wir Jelle mal fragen. Ja, das ist jetzt fies.
Nein, Spaß.
Ja,
ich glaube, die waren einfach da schon sehr stark, genau, vorne auch. Ja.
Und ja, zu meinem Match kann ich nur sagen, um es zu kurz zusammenzufassen, ich habe eigentlich mich richtig gut gefühlt und habe auch wirklich gut gespielt. Hatte auch im Endeffekt so ähnlich, wie du das hattest bei deinem ersten Match. Ich hatte 6-1, 3-1 auch geführt, hatte diverse Spielchancen und dann hat mein Gegner aber, wie ich finde, aus dem plötzlich deutlich besser gespielt und hat mir nur noch so drucklose, lange Bälle reingespielt. Damit hatte ich total Probleme, hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, habe dann völlig unnötigerweise den Satz noch verloren. Aber da habe ich mich im Matchup-Bank nochmal irgendwie berappelt und den dann auch recht deutlich, glaube ich, 10-5 oder so gewonnen.
Ja, ich habe ja so das Ende von der Match gesehen, so wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, ich bin bei 4-3 im zweiten Satz, konnte ich dann bei dir zugucken und den ganzen Match-Tiebreak. Und das ist manchmal, also das ist dann halt einfach Tennis, was man so schwer erklären kann. Ja, du hast anderthalb Sätze super dominant gespielt, ich habe es ja nicht gesehen, aber nach dem Ergebnis zufolge. Und auf einmal, der Gegner macht überhaupt nichts Spektakuläres. Er hat einfach die Bälle irgendwie lang reingespielt, ohne Druck, wie du es gesagt hast, hat jeden Ball geholt. Und hat dann auch hier und da ein paar glückliche Bälle gehabt, dass der Ball dann nochmal, den er ausgibt, auf die Linie fällt und so. Und dann kippt das dann auf einmal so ein bisschen. Ja. Und plötzlich sitzt du auf der Bank und steht 4-5, Break hinten. Und denkst dir so, wie kann das denn jetzt gerade passiert sein?
Ja.
Ja. Und manchmal geht das einfach so ganz schnell.
Genau, Tennis ist verrückt.
Dann ziehst du dich vielleicht einfach so, machst dann vielleicht 1-2 Schritte zu wenig, bist ein bisschen weniger aktiv. Die Bälle werden dann auch ein bisschen langsamer, obwohl habt ihr da schon neu gehabt.
Ja, hatten wir, aber das Problem war nicht die Bälle oder sonstiges, sondern ich habe auch dann, das ist dieser im Kopf immer dieser scheiß Matchbreak, den man hat.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich war einfach dann auch verkrampft irgendwann, weil du denkst dir so, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab das total im Griff gehabt und hab gefühlt, ich bin der deutlich bessere Spieler an dem Tag und der hat mir überhaupt nicht wehgetan im Endeffekt, ja. Und plötzlich finde ich gar keinen Weg mehr, um Punkte zu gewinnen und dann wirst du verkrampft und triffst ein paar dumme Entscheidungen und dann plötzlich findest du dich im Matchbreak wieder. Und ja, wir haben ja gerade eben vorhin oder heute Morgen schon mal drüber gesprochen, dieser Matchbreak ist kein Segen, ist irgendwie ein Fluch, weil wenn man weiß, man hat noch einen dritten Satz, den man ausspielt, geht man vielleicht auch mal ganz anders in so ein Match rein, vor allem auch in den zweiten Satz. Aber das ist ein Thema vielleicht für sich.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, wir wollen ja mal ein Thema nach dem Medenspiel machen, dass wir ja nochmal hier die ganze Medenspielkultur mal hinterfragen und vielleicht da mal Anreize geben, was man vielleicht anders machen könnte. Ein Thema davon wäre Matchbreak, aber ja, ich sehe das genauso wie du. Matchbreak, Das ist verrückt. Ich habe ja auch noch dreimal in der Verbandsliga gespielt und da hatte ich unsere ersten Herren und ich hatte relativ deutliche Matches. Trotzdem ist es immer so, den ersten Satz glatt gewonnen und dann, wenn du im zweiten Satz schon 0-1 hinten liegst, da fängt schon an, dass du denkst, so, okay, du musst sofort da sein. Ja. Da wird nicht sein, dass du irgendwie 2-0, 3-0 hier weggehst. Ansonsten ist es ganz schnell mal Matchbreak. Egal, wie gut der Gegner ist. Du musst sofort aufpassen. Ja. Du kannst dir nicht leisten, was in einem Dreisatz-Match passieren kann, dass du einfach mal sagst, okay, ein Satz ist einfach mal scheiße gelaufen. Egal, jetzt im dritten noch mal voll fokussiert, weil der Matchbreak kann alles passieren.
Ja, und man muss ehrlich sagen, dafür sind wir vielleicht selbst auch nicht gut genug, beziehungsweise die Gegner sind auch einfach zu gut, dass es dann auch reicht, wenn man mal einen schlechten Start hatte und steht 0-3, ist der Satz eigentlich so gut wie weg.
Ja.
Und da sich nochmal zurückzukämpfen, ist natürlich alles möglich, aber schwierig, weil
sehr schwierig.
Beispielsweise mein Gegner am ersten Match, der hat aber sehr gut aufgeschlagen. Ich hatte gar keine, also
kriegst wenig Gelegenheiten.
Ja, wenig Gelegenheiten bekommen, nochmal zu sagen, ich komme jetzt nochmal zurück. Und wie gesagt, man denkt dann drüber nach und wie auch immer, klar, Matcher Break ist für beide Seiten, aber
Für den vermeintlich Schwächeren ist Matcher Break immer besser.
Genau, man braucht nur einen Satz irgendwie sich ein bisschen durchmogeln und hoffen und tun und dann hat man schon eine gute Chance. Ja, zu deinem Match.
Ja, mein Match. Also mein Gegner, das war ein Franzose. Und ich habe erstmal auf der Meldeliste gesehen, dass der 46 ist. Und ich habe die ganze Zeit geguckt, wer ist denn hier von den 46? Das kann doch nicht wahr sein.
Ja.
Dann hat er sich einer warm gemacht, dachte ich so, das müsste er sein. Der sah topfit aus. Ich dachte so, okay. Ja, also wenn ich mit 46 so fit bin, dann ist perfekt.
Der hatte Waden gehabt. Der sah aus, die Beine waren durchtrainiert. Ja. Ich konnte gar nicht glauben, dass er 46 ist.
Ja, und dann im ersten Satz habe ich dann schon gemerkt, okay, der hat schon Probleme dann, wenn ich in die Ballwechsel reingehe und ihn viel links, rechts schicke. Da hast du schon gemerkt, der ist natürlich jetzt nicht mehr so schnell wie mit 20. Das hast du schon gemerkt, ja. Und dann ging der erste Satz, war super umkämpft, ging deutlich an mich mit 6-1. Und dann im zweiten Satz bei 1 beide habe ich ein saudummes Break bekommen. Was heißt dummes Break? Der hat mir eine Vorhand aus dem Lauf irgendwie in die Ecke geschossen, einen Return auf die Linie retourniert. Da habe ich abgebrochen, dachte, der ist aus, weil der Schiedsrichter nicht ausgesagt hat. Und habe ich selbst gecheckt und so, okay, ist gut. Und dann habe ich ein blödes Break bekommen. Da dachte ich noch so, okay, 1-2, nicht so dramatisch. Ich kann mich hier schon mal auch bei seinen Aufschlagspielen zurückkämpfen. Dann gab es dann, glaube ich, dachte ich schon so, okay, wenn jetzt auch neue Bälle kommen, das liegt an meinem Spiel auch, wenn es wieder schneller wird und der muss sich viel bewegen, dann liegt mir das schon. Da hat er seinen Aufschlag super getroffen, 3-1. Dann schlage ich auf, der trifft wieder die Returns 4-1. Da dachte ich so, das gibt's doch nicht, wie das mir gerade wegläuft.
Ja.
Und dann habe ich letztendlich den Satz 6-2 verloren. Der hat einfach sein Spiel komplett umgestellt. Der hat gefühlt an der T-Linie gestanden, retourniert und hat mir die Dinger plötzlich um die Ohren geschossen. Ja. Wir hatten gefühlt gar keinen Ballwechsel mehr. Das war einfach der Surf and Volley plötzlich gespielt. Und egal, was der gemacht hat, der hat immer die bessere Antwort gehabt.
Ja,
also ich habe dann bei den ersten 3, 4, 5 Schlägen so nach außen geguckt zum Felix, der an meinem Platz war. Ich habe so mit den Schultern gezuckt, dachte so, ja, okay, das kann ja nicht so weitergehen. Das ist ja gerade völlig, völlig irre, was der trifft.
Ja.
Aber der hat das halt bis zum Ende durchgezogen. Deswegen war es dann eigentlich, muss man halt leider dann anerkennen, dann kann er das. Ja. Dann ist er halt einfach so gut. Wenn er es halt so durchspielen kann, dann muss man es akzeptieren.
Ja.
Und so ging es auch im Match-Tiebreak weiter. Bei 8-8 auch wieder 2 unfassbare Punkte gespielt.
Ja.
Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich es irgendwie verzockt habe und da Chancen liegen lassen habe, sondern er hat einfach mir dann wirklich, der hat so unglaublich aggressiv gespielt, dass er mir dann die Dinger 2 unglaubliche Punkte gespielt hat und dann ging es 10-8 aus und dann war das Ding vorbei. Ja, so muss man einfach so anerkennen, auch wenn der deutlich älter war und man denkt sich so, okay, vielleicht von der Grundlinie, wenn wir in den Ballwechsel sind, bin ich der stärkere Spieler. Ein erfahrener, guter Spieler kriegt es dann auch hin, das Spiel so an sich zu reißen und dem Spiel so seinen Stempel aufzudrücken, dass er das komplett rausnehmen kann, dass wir überhaupt nicht mehr in die Ballwechsel kommen.
Ja.
Das war schon krass, das muss aber bedeutet halt, dass er einfach ein sauguter Spieler ist. Wenn er mal dazu in der Lage ist, dann musst du schon sehr gut sein.
Ja,
und deswegen hat er verdient gewonnen, muss man einfach anerkennen.
Ja.
Deswegen höchsten Respekt, mit 46 so zu spielen.
Ja, mein Gegner war auch, glaube ich, 7 oder 8 Jahre älter als ich.
Ja.
Ich weiß seinen Jahrgang gerade nicht. Und war auch, er hatte ein bisschen Probleme mit seiner Achillesferse, hat er mir zumindest nachgesagt. Er ist manchmal so ein bisschen unrund gelaufen. Aber auch er hat sich noch unglaublich gut bewegt für sein Alter.
Ja.
Muss man aber so sagen, also mit über 40. Ja, das ist
Wahnsinn.
Das ist schon, und auch fit. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie müde wird oder so. Ja. Ich meine, klar, das war jetzt auch kein ewigkeitenlanges Match. Ja. Aber trotzdem, man sieht einfach, dass die mit Sicherheit sich irgendwo auch fit halten oder jahrelang auch Tennis auf einem etwas höherem Niveau gespielt haben. Und das macht sich schon bemerkbar. Wenn ich das vergleiche vielleicht mit anderen, die 40 sind und Tennis spielen, ja, und die auch regelmäßig spielen, ist das schon nochmal eine andere Hausnummer, was die da drauf
haben. Ja, ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Das sind die nie aufgehört haben, die jetzt keine Phase hatten, beruflich mal 5 Jahre raus und nicht gespielt, sondern die sind immer dran geblieben, haben viel gespielt und dann baust du auch nicht so schnell ab und die sind topfit. Und ich glaube, der große Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der ersten Herren, also gegen deutlich Jüngere dann auch spiele, oder jetzt am Wochenende auch ein bisschen von der Herren-Oberliga gesehen habe, dass nochmal eine Klasse drüber ist. Da waren vorne auch 1, 2 richtig starke Spieler gemeldet. Da siehst du halt, die haben halt nochmal einen anderen Punch so in den Schlägen. Ja?
Ja,
die können halt nochmal viel mehr beschleunigen im Aufschlag. Genau. Da ist einfach nochmal mehr Dampf dahinter, als jetzt bei unseren Gegnern am Wochenende.
Ja.
Das ist dann vielleicht der Unterschied, das Spielerische. Aber die machen das dann halt, können dafür eine Schippe an Erfahrung drauflegen.
Mhm.
Und die können das Spiel viel besser lesen und dadurch aufs Spiel einwirken.
Ja.
Ich habe das gemerkt, ich habe dann gegen 3 Spiele in der Verbandsliga jetzt schon gemacht und gegen deutlich Jüngere als ich. Und da merkst du, die haben teilweise, du hast eine Match von meinem Gegner gesehen,
ja,
teilweise haben die einen Zug in ihren Schlägen, da guckst du nur links, rechts, weil die Dinger um die Ohren hauen.
Ja.
Du merkst aber, dass dann Erfahrung eine große Rolle spielt.
Ja.
Ja, also ich beispielsweise habe ich gegen einen gespielt am Wochenende und ich habe immer einen Kick nach außen serviert auf die Rückhand, so ganz weit nach außen.
Ja.
Der konnte, hat keine Antwort gefunden. Keine Antwort. Das war immer ein safer Punkt. 100% habe ich den Punkt damit gemacht, wenn mein Aufschlag gut kam.
Ja.
Und mein Gegner, der 46-Jährige, der hat es nach 2 Spielen gelesen und hat sich einfach hinein ins Feld reingestellt und hat mir das Ding um die Ohren geballert und hat gesagt, so, mein Freund, so nicht.
Ja. Ich denke auch, Erfahrung, das hat man auch wieder gesehen, an Position 6 jetzt gegen Bad Homburg. Der Dennis hatte gegen den alten Bekannten gespielt, gegen den Tobi, der Mannschaftsführer von Bad Homburg, der früher auch bei uns Herrenmannschaft gespielt hat im TSC. Also wir kennen den schon sehr lange. Und der Tobi hat jetzt auch ein paar Jahre schon Bundesliga Herren 30 gespielt, hat eine gewisse Erfahrung, hat einfach gesehen, der Dennis hat phasenweise wirklich sehr, sehr gut gespielt, hat es auch in den Match-Tiebreak geschafft. Aber der Tobi hat einfach gewonnen, weil er einfach ein bisschen einen Ticken mehr Erfahrung hat. Einfach mehr Matches auf dem Buckel hat, der wusste dann am Ende des Tages genau, was er tun muss, um das Match zu gewinnen. Es macht halt unglaublich viel aus.
Ja.
Ja.
Was noch für mich ein großer Unterschied ist in der, sag ich es mal, im Seniorenbereich, also so Herren 30, Bundesliga und im aktiven Bereich, zumindest jetzt in der Liga, in der ich mitgespielt habe, in der Verbandsliga, die Leute, die dann in der Herren 30 Liga auf dem Platz stehen, da gibt's nicht sowas wie, ich kämpfe nicht oder ich schenke hier was ab oder so. Die kommen alle, die können das richtig einschätzen, was sie hier machen.
Genau.
Die nehmen sich da nicht zu wichtig. Die haben einfach Bock, ein geiles Match zu zocken und die kosten das von der ersten bis zur letzten Sekunde so richtig aus.
Ja.
Da wird komplett gefightet.
Ja.
Super faire Spiele bisher, muss man sagen. Also
das wollte ich gerade sagen.
Komplett fair, muss man wirklich sagen. Wir brauchen gar keinen sinnlosen Stuhlschiedsrichter. Also nichts gegen die Schiedsrichter, aber ich glaube, das ist völlig unnötig bei uns, weil das total fair abläuft. Du hast da keinen, der sich über so übertrieben pusht oder sowas, wie man das vielleicht manchmal von Jüngeren kennt, die dann vielleicht noch nicht so ganz so, da manchmal ein bisschen über die Stränge schlagen, sage ich jetzt mal. Und vor allem, was ich dann in der Verbandsliga gemerkt habe, viele von den Jüngeren, die haben dann mal so Durchhänger im Match, Das ist so eine kleine Achterbahnfahrt. Dann lassen die sich mal ein paar Spiele laufen, sind dann frustriert, dann kommen sie wieder, dann lassen sie wieder laufen und am Ende sind sie irgendwann vielleicht mal gebrochen und dann lassen sie das ganze Spiel durchlaufen.
Ja,
das hast du bei den Herren 30 überhaupt nicht. Da ist vom ersten bis zum letzten Punkt bei allen Matches, die ich bisher gesehen habe, ist hundertprozentige Einstellung da gewesen.
Genau.
Das muss ich schon sagen, das merkst du schon extrem.
Ja, und das war bisher, ich meine, es gibt sicherlich auch mal Spiele oder Spieltage, wo es vielleicht irgendwo mal ein bisschen kracht oder so, was ja völlig normal ist beim Sport, dass es mal irgendwie emotional ist, aber bisher super fair und waren echt bisher, ich muss sagen, tolle Spiele. Und wie gesagt, jetzt am Samstag 1-5 nach den Einzeln, das war irgendwie so, ich konnte es gar nicht so richtig glauben, dass wir wirklich halt jetzt hier 4 Match-Breaks verlieren und auch dann teilweise recht knapp. Ich meine, du 10-8, Felix 11-9. Ja. Dennis war ein bisschen deutlicher.
Franjo 10-6.
Ja.
Irgendwie 7-5, 6-7, irgendwie 10-6, irgendwie sowas.
Also, super knapp, aber am Ende des Tages verlierst du halt die Dinger und bist halt dann schon K.O. nach den Einzelnen.
Ja, und ich glaube, natürlich geht man dann immer den Meldebogen durch und schaut sich da oder den Spielberichtsbogen und denkt sich dann so, ach, es hätte auch so und so ausgehen können und wäre Markus fit gewesen an dem Spieltag, den Markus hat ausgesetzt, der Dennis hat ja gespielt, dann hättet ihr vielleicht da den Punkt geholt. Aber so funktioniert es natürlich nicht. Du musst das nehmen, was am Ende da ist. Und da muss man einfach ganz klar sagen, wenn du von 6 Matches 5 verlierst, hast du verdient verloren.
Ja.
Es gibt keine Diskussion, dann waren die anderen besser und dann kannst du auch nicht sagen, wer ist 3-3, ein Doppel, wäre was drin gewesen. Nein,
weißt
das war einfach.
Genau.
Wahrscheinlich, wenn du das Ding 10-mal spielst, geht das 8-mal an die an dem Spieltag.
Ja.
Die waren einfach, haben es verdient gewonnen, muss man einfach so sagen.
Ja. Genau, vor uns geht es weiter jetzt am Samstag nach Dachau.
Richtig.
Eine etwas weitere Auswärtsfahrt und wir werden wieder berichten, wie es da läuft.
Jawohl,
dann
machen wir das.
Genau.
Ja, jetzt lass uns doch mal aber auf das Geschehen gehen hier im Profi-Tennis, was so in den letzten Wochen passiert ist. Die French Open haben jetzt gestartet, läuft gerade hinter uns schon ein bisschen. Du kannst ja gucken, ich leider nicht.
Ja.
Bevor wir auf die French Open gehen, lass uns doch noch mal kurz über die Vorbereitungsturniere sprechen. Nämlich einmal lief Rom, Rückkehr von Sinner.
Das Masters in Rom. Pünktlich ist seine Sperre aufgehoben worden
vor
Rom. Das ist natürlich ein schöner Zufall.
Da haben wir ja dann auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen gehabt. Ne? Naja, jedenfalls, glaube ich, hat es dem Tennissport gut getan, dass Sinner wieder zurück ist.
Auf jeden Fall.
Hat es auf jeden Fall das Niveau wieder deutlich angehoben. Man hatte ja auch das Gefühl, dass Alcaraz dadurch auch so ein bisschen aufblüht. Zumindest hat er sehr fokussiert auch in dem Turnier gewirkt. Und um es mal vorwegzunehmen, wir hatten auch ein schönes Finale, nämlich Sinner gegen Alcaraz.
Ja.
Und ich finde schon, dass man einfach dann merkt, dass der Alcaraz ja 100% da war im Finale. Und ja. Wie früher Federer, Nadal, Djokovic,
ja.
Der braucht den, um auch sein selbst sein bestes Tennis abzurufen.
Ja. Also jetzt ohne, dass wir jetzt hier durch den ganzen Turnierbaum bei rumgehen, finde ich, kann man zusammenfassend sagen, zwei Sachen. Also Sinner hat schon fast einen Legendenstatus in Italien.
Ja.
Also die Euphorie, die der auslöst, wenn der trainiert, da war ja, der hat ja trainiert, da war das ganze Stadion voll. Ja. Die Leute gucken sich sein Training an. Das ist ja wirklich, der ist ja durchgehend unter Beobachtung. Also ja. Auch der mediale Druck, den er da hat, ja, auch vom Publikum, die den feiern ohne Ende, die auch, die Erwartungen sind so groß an den, ja. Und jetzt nach seiner Rückkehr, muss man ja wirklich sagen, hat er ja teilweise absurdes Tennis gespielt.
Ich erinnere mich an das Match gegen Kasper Roth, irgendwie 6-0, 6-1. Da hat er vom Platz geschossen.
Genau, und das war mit eines der Matches, wo ich sage, ich habe wahrscheinlich noch nie einen gesehen, der sich so gut bewegt wie der Sinner. So. Und
so viel Druck erzeugen kann.
Ja, ich spiele
ja nicht von irgendeinem, sondern von Kasper Roth, der wahrscheinlich mit der einer der besten Sandplatzspieler aus den letzten 5 Jahren.
Genau, und der dann irgendwann so die Schultern gezuckt hat, gemeint hat, so, ich weiß nicht, was ich machen soll, ja. Also hat den 6-0-6 vom Platz geschossen. Also, und dann im Finale gegen Alcaraz, muss man einfach sagen, die beiden pushen sich halt so zu einem Limit oder auf so ein Niveau, was dann nochmal, ja, so eine gefühlte Klasse besser ist als alles andere, was sonst im Tennis gerade rumläuft. Auf jeden Fall. Ja, das Finale war richtig stark, fand ich. So zusammenfassend kann ich zum Finale sagen, der Alcaraz hat auf Sand einfach so für mich eine Antwort noch mal mehr.
Ja, so ein bisschen mehr Repertoire.
Ein bisschen mehr Repertoire. Er kann den Ball mal ein bisschen höher spielen. Ja, er kann den auch genauso beschleunigen wie der Sinner. Aber
richtigen Moment einen Stopp spielen.
Genau, das ist so ein kleines Quäntchen. Aber ich glaube natürlich, Sinner ist jetzt vielleicht auch nicht so, noch nicht bei seinen 100% gewesen. Aber die beiden, ja, die pushen sich auf jeden Fall in neue Sphären, wenn die gegeneinander spielen, muss man einfach so sagen. Und das sind für mich die, wenn sie auf ihrem Top-Level sind, die beiden, ja, die das Tennis aktuell zumindest auf jeden Fall dominieren, muss einfach so sagen. Ja,
ja, ich finde das so interessant zu beobachten, weil ich mir glaube, bei Sinner, ihm ist völlig egal, wer gegenübersteht. Der ist immer bei so einem 100%igen Fokus.
Ja,
und das Gefühl, das ist eine Maschine. Ich glaube, hat ja irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Statistik gesehen, die letzten 4 Matches, die er verloren hat, waren alle gegen Alcaraz. Das hat er alles gewonnen.
Ja.
Die letzten 60 Matches oder so. Das ist völlig geisteskrank. Also
ja, man hat das Gefühl, der geht auf den Platz und der zermürbt die. Das heißt noch nicht mal zermürbt. Der
zerstört die.
Ja, das ist wie so eine Walze und du läufst von der weg und kannst hier und da mal so ein bisschen so einen Hieb setzen, aber im Endeffekt überrollt sie dich.
Ja.
Du kannst machen, was du willst. Es geht nur darum, wie lange schaffst du es, vor dieser Walze wegzulaufen, so ungefähr.
Ja. Und der hat aber so 100%igen Fokus, das ist man ja gewöhnt. Bei Alcaraz hat man immer wieder so dieses Verspielte, dass er in Matches reingeht und nicht so ganz fokussiert ist und dann auch hier und da mal verliert.
Genau.
Also immer wenn er gegen Sinner spielt, hast du das Gefühl, der ist so 100% fokussiert.
Ja.
Und es ist aber auch ein krasses Zeichen, dass er schafft, wenn es dann um die Wurst geht, dass er dann auch bei 100% ist, ne? Und dann nicht irgendwie ein Match hat. Also gegen Sinner passiert ihm das nicht, dass ihm so ein Match so einfach wegläuft. Hätte ich, glaube ich, die letzten 4 Begegnungen gewonnen.
Ja.
Der ist da einfach heiß drauf. Das zeigt immer, was ein geiler Wettkämpfer der ist. Der ist richtig heiß auf diese Spiele.
Auf jeden Fall.
Der duckt sich da nicht weg.
Das war, ich meine, er hätte auch genauso gut das Match verlieren können. Er hatte 5-6 im ersten Satz und 15-40. Ja. Also 2 Breakbälle, hätte so 2 Satzbälle auch gegen sich. Hat es dann auch gedreht, 7-6 und ich weiß gar nicht, zweiter Satz war
relativ deutlich.
Ich glaube 6-2, 6-3, keine Ahnung. Aber ja, das hat der Alcaraz, dass er da irgendwie so ein bisschen verspielter ist und manchmal bin ich mir auch nicht sicher. Also ich würde bei ihm nicht die Hand ins Feuer dafür legen, so die ersten Runden könnten für ihn manchmal auch so eine unerwartete Niederlage kommen.
Ja.
Ja. Das hat der Sinner aktuell nicht, aber wie gesagt, ich meine, der Sinner hat es auch in der Pressekonferenz beziehungsweise auf dem Platz gesagt, also du bist aktuell der beste Sandplatzspieler. Klar kann man auch mal schön den Druck vor dem French Open rübergeben, wissen wir alle, aber ich sehe es schon auch ganz genauso.
Ja.
Ja. Für mich ein weiteres Highlight bei den Roben beziehungsweise bei der ganzen Sandplatzsaison ist Mosetti.
Auf jeden Fall.
Finde ich, hat unfassbar stark gespielt.
Ja.
Hat auch die Top Ten ja erreicht, wie wir schon drüber gesprochen haben, und hat auch in Rom unglaublich stark gespielt.
Welches Turnier meinst du, Rom?
In Rom?
Ja.
Mosetti?
Ja.
Ja.
Achso, ich dachte, du meinst jetzt auch ein vorheriges Turnier.
Achso, nee, ja, der hat ja vorher auch, Monte Carlo war ja auch im Finale.
Ja.
Also eine starke, super starke Sandplatzsaison gespielt. Sein Coach sagt ja auch, er glaubt, dass wir den besten Mosetti in 2 Jahren sehen.
Ja, er wirkt auf jeden Fall viel reifer, ne?
Der wirkt total angekommen und in den Top Ten.
Er wirkt irgendwie so für mich, wenn er auf dem Platz ist, dass der eine hundertprozentig gute Einstellung hat
ja.
und fokussiert ist und das wirklich richtig ernst nimmt. Und das hatte man, als er ein bisschen jünger war, manchmal so das Gefühl, der ist so nicht so 100% bei der Sache oder nimmt sich so ganz ernst, ist so ein bisschen sehr verspielt und ist dann auch so ein bisschen trotzig, wenn es nicht so läuft und man hat so eine Scheißegal-Einstellung. Und der ist jetzt sehr professionell, finde ich. Also sehr, sehr professionell. Und wenn er das Spiel abruft, ist das schon ein richtig geiler Spieler. Hat ja gegen Zverev gespielt im Viertelfinale.
Genau.
Und doch gegen Zverev gewonnen.
Ja.
Hast du das Spiel gesehen?
Ja, also habe ich mir angeguckt. Ich fand, das war ein richtig gutes Match.
Ich fand das auch super.
Und ja, ich meine, glaube, ich meine, das hat das Zverev nicht sogar auch gesagt, war das das Match, wo er sagt, so ja, muss aber mal eingestehen, dass der Musetti einfach besser war?
Nee, das war das Match, wo der im Nachhinein in der Pressekonferenz gesagt hat, dass der Musetti nicht zum Spiel beitragen würde. Er würde nur auf die Fehler warten und würde passiv spielen. Und hat sich so ein bisschen darüber beschwert. Und ich fand das so ein bisschen so eine witzig, eigentlich so ein bisschen so eine Ironie, weil wir reden immer darüber, dass jedes Match von Zverev genauso abläuft.
Ja.
Zverev macht wenig fürs Spiel, lebt von den Fehlern der Gegner. Jetzt findet er sich selbst in der Situation wieder und thematisiert es auf der Pressekonferenz und es kam auch nicht so gut an in der Tenniswelt.
Er hat ja häufiger mal, der Zverev, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ich meine, Hamburg jetzt ähnliche Aussagen getroffen, hatte verloren gegen den Franzosen Müller. Im dritten 7-6, hatte 5-3 schon im Tiebreak geführt, verliert das dann 7-5, also 4 Punkte in Folge. Unfassbarer Passierball bei 5-3. Sagt dann ja, brauchst du dich sozusagen nicht wundern, er hat ja auch
37 Mal gekotzt.
Und 39,8, was weiß ich, Fieber gehabt. Und muss man definitiv nicht die Leistung des Gegners mit so einer Aussage schmälern.
Ja, und dann stell dich denn nicht auf den Platz.
Stell dich nicht auf den Platz, hat Boris Becker auch gesagt. Warum stehst du dann auf dem Platz? So dramatisch kann es ja eigentlich auch gar nicht sein. Ich finde, das schmälert immer total die Leistung des Gegners. Und das, das hört man leider, muss man ehrlicherweise sagen, schon mal häufiger aus dem Mund von Zverev.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, um nur zurückzukommen zu Rom, ich glaube, man hat da gesehen, wer die beiden Top-Favoriten sind. Das sind Sinner und Alcaraz für mich. Ja, gerade wenn es jetzt nochmal Best of Five geht, French Open, im Hinblick auf die French Open. Und natürlich muss man auch sagen, wie man nicht abschreiben darf, ist immer wieder ein gewisser Novak Djokovic, der in Genf gemeldet hat.
Richtig.
In der Schweiz das Turnier dann auch gewonnen hat.
Richtig.
Und hatte sich vorher von seinem Coach Andy Murray getrennt. Die haben die Zusammenarbeit beendet. Ja, kurz und knapp waren die Resultate nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, waren sie wirklich nicht. Und natürlich dann umso interessanter ist er dann plötzlich direkt das erste Turnier ohne Andy Murray dann auch gewinnt. Ich glaube, er hat damit seinen 100. Titel gewonnen, reiht sich somit ein.
Federer und ich glaube
der Amerikaner, wie heißt der
noch? Links?
Nee,
Jimmy Connors.
Jimmy Connors und Novak Djokovic, 100 Titel, völlig krank.
Ja, aber lass uns mal kurz bei dem Thema bleiben. Was sagst du zur Trennung von Murray und Djokovic, weil ich habe da so eine ganz klare Meinung zu, aber ich würde gerne mal deine da.
Ja, ich denke, muss man einfach so ehrlicherweise sagen, dann wahrscheinlich genau richtig. Die Zeit von Novak Djokovic auf dem Platz ist sehr, sehr begrenzt, die er noch hat. Ja, wir reden hier nicht davon, dass er noch die nächsten 15 Jahre spielt und man könnte es nochmal probieren und das ist ein langfristiges Projekt, sondern ich glaube, es war beiden klar, das muss von vornherein sofort funktionieren. Das hat nicht funktioniert, die haben die Ergebnisse nicht eingefahren. Ich denke, bei den Australian Open haben sie eigentlich einen guten Run gehabt. Da musste ja der Djokovic aufgeben oder weil er verletzt war. Und danach lief es einfach nicht. Ich glaube, er hatte ja, glaube ich, nur noch Erstrundenniederlagen. Ich weiß nicht, ich glaube, du wirst das jetzt wahrscheinlich auch sagen. Ich glaube, der Novak Djokovic braucht in der Box halt jemanden, nicht so eine Autoritätsperson, sondern er braucht Leute, die er ankacken kann, weil das für ihn Ventil ist. Und das, da hat er sich vielleicht bei Murray nicht getraut. Ja, es wäre auch komisch gekommen. Aber ich denke, die Entscheidung ist dann am Ende des Tages richtig, dass man einfach sagt, hey, das funktioniert nicht und ich muss was ändern, weil ich habe, wie gesagt, keine 10 Jahre mehr auf der Tour. Das sind vielleicht die letzten, wer weiß, vielleicht ist es das letzte Jahr, wir wissen es alle nicht.
Sie wollten wahrscheinlich auch nicht ihre Freundschaft dann gefährden, dass dann schlechte Stimmung reinkommt.
Ja.
Aber es hat mich sehr an dieses eine Projekt erinnert mit Andre Agassi, was er mal hatte.
Richtig.
Er hat ja auch kurzzeitig mal als Coach gehabt, nachdem er sich von seinem langjährigen Coach Marian Weider getrennt hatte. Und da hatte man auch das Gefühl, das ist so sehr, so medial, ziemlich aufgeblasen. Und es war immer so eine gute Stimmung und er inspiriert mich und alles, aber die Ergebnisse waren nicht da.
Ja.
Danach hatte er dann gewechselt, ich weiß gar nicht mehr, wieder, ich glaube, zurück zu seinem alten Coach. Und da hat man wieder das Gefühl gehabt, der ist wieder so bissig auf dem Platz, so zornig irgendwie. Man kennt das ja von Djokovic, dass er so einen Zorn in sich trägt, wenn er spielt.
Ja, ja.
Und den auch dann rauslässt und seine Box anscheißt. Das hat er sich beim Agassi halt nicht getraut. Und genau so fand ich jetzt diese Phase. Also er war super respektvoll zu Murray und hat sich auf dem Platz nicht so irgendwie getraut, mal so diesen Frust rauszulassen.
Ja.
Und in Genf hat man es wieder gesehen, hat er seine Box auch teilweise wieder angeschissen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer der Trainer da ist, der dabei ist. Ich kenne den nicht. Aber du hast einfach diese Energie bei ihm gespürt, diesen Zorn und dieses Unausgeglichene teilweise, was raus muss, und das treibt ihn halt an dann zu seinen Höchstleistungen und gewinnt dann direkt das Turnier. Hat jetzt auch hier schon, wie steht's denn da gerade?
Das haben sie gerade umgeschaltet, aber der hat den ersten Satz gewonnen und führt im zweiten.
Okay. Deswegen glaube ich auch, das ist ein ganz heißer Kandidat für das Turnier.
Darf Novak Djokovic niemals abschreiben. Ja.
Und es will ja auch keiner gegen ihn spielen, ne?
Nee.
Also jeder weiß es ja auch. Und ich glaube, dass, ich glaube, der ist ganz gefährlich.
Ja.
Von daher, also Wahnsinns-Vorbereitungsturnier von
ihm.
Spielt dann einfach mal so ein Turnier durch. Und
er weiß, was zu tun ist bei einem Grand Slam.
Richtig.
Ich sag immer, Novak Djokovic ist, darfst du niemals abschreiben. Das wäre der, wer das macht, macht einen großen Fehler. Und für mich auch einer der Titelkandidaten, auf jeden Fall. Ja, neben, natürlich muss man Zverev nennen. Ja, natürlich muss man Leute nennen, wie auch einen Kaspar Ruud, der auch eine gute Sandplatzsaison gespielt hat, aber irgendwie fast schon ein Underdog ist vielleicht, ja. Es gibt da ein paar Leute, die in den engeren Kreis kommen, aber klar, ganz, ganz oben ist Alcaraz und Sinner.
Wie schätzt du die Chancen von Zverev ein nach seinem, ja, seit den Australian Open, ja, sag ich mal, sehr überschaubaren Ausbeute an Turnieren und jetzt vor allem auch die letzten Turniere jetzt hier in Rom, dann gegen Musetti verloren und dann in Hamburg, wollte er ja dann nochmal mit einem guten Gefühl dann in die French Open kommen und man hat ja eigentlich gedacht, okay, Hamburg, da wird er gewinnen, hat dann auch direkt verloren gegen Alexander Müller, wie du gerade gesagt hast. Wie siehst du seine Chancen? Kann er sich in so ein Turnier reinspielen oder braucht er dieses Selbstvertrauen?
Ich muss auch sagen, der braucht auf jeden Fall das Selbstvertrauen und er hat jetzt nicht seine, vielleicht bei weitem nicht seine beste Sandplatzsaison gespielt. Ich meine, er hatte Jahre gehabt, hat er die Tausender gewonnen, Rom oder Madrid oder wo auch immer, oder Monte Carlo, weiß ich nicht.
Nee, ich glaube, Rom, Madrid waren das.
Genau. Also, und dieses Jahr halt nicht. Ich meine, wir hatten letztes Jahr im Herbst schon, da hat er gesagt, er möchte alles tun, um Grand Slam zu gewinnen. Hat er gefühlt versucht, sein Spiel umzustellen. Ich habe das Gefühl, es wird total in sein altes Muster reingefallen.
Genau, darauf wollte ich zu sprechen kommen.
Genau.
Auch Thema Schläger.
Ja, spielt seinen alten Stiefel im Endeffekt wieder, und das ist für mich der Fall. Es wäre von dem, was er kann, seine unglaubliche Konstanz, wie er sich bewegt, sein Aufschlag, wird er gegen die Hälfte des Tableaus immer gewinnen, was ihn immer in die zweite Woche bringt. Und dann kann aber einer kommen, der ihn rausnimmt. Wie es letztes Jahr ein Taylor Fritz war. Wie es vielleicht jetzt, keine Ahnung, ein Hurkacz sein könnte. Oder
ja, irgendwer. Es sind viele Spieler.
Ja, es sind viele, die, wo man einfach sagen muss, die können ihm gefährlich werden. Und deswegen sehe ich ihn jetzt natürlich nicht als Top-Favoriten auf den Titel. Aber natürlich muss man auch sagen, Zverev hat gerade bei den French Open auch immer sehr gute Ergebnisse gemacht. Also ich würde ihn nicht abschreiben, auf keinen Fall. Ja, aber
auf gar keinen Fall.
Aktuell in der Phase mit seinem Spiel sehe ich nicht, dass er da wirklich den Titel-Run hinlegt.
Ja, ich glaube, was du eben gesagt hast, dass er wieder zurück in sein altes Schema so gefallen ist, das sehe ich auch so. Einmal spielerisch, also spielt wieder total passiv, finde ich.
Ja.
Das sieht man immer dann, wenn er auch in den Matches aus der Mitte heraus Rückhand spielt und nicht seine Vorhand einsetzt, auch wenn die Rückhand vielleicht der bessere Schlag ist, keine Ahnung, aber es ist ja auch einfach so, was signalisierst du dem Gegner damit, wenn du deine Rückhand umläufst und die Vorhand einsetzt, dann zeigst du, hey, ich bin aggressiv, ich mache hier viel, ich setze meine Vorhand ein. Da zieht er sich dann immer so ein bisschen zurück. Und was ich auch noch interessant fand, er hat jetzt wieder auf seinen alten Schläger zurückgewechselt. Er hat ja Ende letzten Jahres neuen Schläger ausprobiert, mit dem er mehr Power hat und wollte immer ein bisschen was verändern.
Ach, siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Und hat jetzt wieder auf seinen alten Schläger zurückgewechselt und das beobachtet man ihn ja sehr oft. Er probiert dann mal links, rechts ein bisschen was aus, aber wenn das nicht sofort klappt, kommt er sofort wieder zurück zu seinem alten Muster, so in diesen sicheren Hafen. Ich glaube aber nicht, dass es dann reicht, um diesen letzten Schritt zu gehen. Ne? Ich glaube auch, dass er auf jeden Fall ein Kandidat ist, der weit kommen kann, und den musst du erstmal schlagen auf Sand.
Ja.
Über drei Sätze. Ich glaube aber dann, wenn es dann wirklich in die heiße Phase geht, wenn dann so Leute warten wie Alcaraz, Sinner, Djokovic.
Ja, auch Musetti und Kaspar Ruud, das sind alles Sandplatzspezialisten.
Solche Kandidaten.
Die, wenn es in die zweite Woche geht und Selbstbewusstsein haben, die einfach aggressiver spielen als er.
Trotzdem glaube ich, dass der einfach sauschwer zu knacken ist, weil der so ein unglaublicher Kämpfer ist und das einfach bis zum, es wird, also du gewinnst dich einfach mal so gegen ihn. Das ist immer ein harter Fight.
Genau.
Aber auch bei den kleineren Turnieren siehst du ja, es gibt halt eine ordentliche Bandbreite an Spielern, die wissen, ich kann ihn schlagen. Nehmen wir mal so einen Cirundolo, Alexander Müller, Kriegspur.
Ja.
Das sind alle Spieler, gegen die hat er in letzter Zeit häufiger gespielt und die riechen immer ihre Chance und die kommen immer auch ganz nah dran. Sei es, dass sie zum Matchgewinn aufschlagen, dann doch verlieren oder halt auch mal das Ding gewinnen. Solche Spieler siehst du bei Sinner nicht. Oder solche Spiele.
Ja.
Ja, der ist einfach über denen. Der setzt sich gegen die einfach durch. Der kommt ja gar nicht, die kommen gar nicht daran, dass sie irgendwie ihn in Gefahr bringen.
Ja.
Und das, glaube ich, auf diesen letzten Metern wird es ihm immer zum Verhängnis von so einem großen Turnier.
Ja. Ja, und du musst natürlich irgendwie, ich meine, dass er im Halbfinale gegen auf Alcaraz treffen könnte. Oder so, ich glaube sogar im Viertelfinale auf Djokovic.
Boah.
Meine ich, aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ich habe das Tableau gerade nicht im Kopf. Aber ich meine.
Ja, also, er ist ja dadurch, dass Alcaraz jetzt noch vor ihm gekommen ist im Ranking, weil er Punkte verloren hat, ist Alcaraz an 2 gesetzt und er ist auf die 3 gerutscht.
Ja,
eigentlich wäre er nämlich 2 gesetzt da.
Ich glaube, es trifft den Zverev im Viertelfinale Djokovic, im Halbfinale Alcaraz und oder auf jeden Fall müsste er Halbfinale und Finale, wenn alles glatt läuft, gegen Sinner und Alcaraz gewinnen. Das wäre natürlich ein Wahnsinnsturnier, wenn man das so durchziehen kann. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das eigentlich nicht kann.
Ja,
ja, ich meine, also was heißt nicht kann? Das ist halt einfach gerade, wenn die ihr Top-Level abrufen, sehe ich da eher, sage ich es mal so, also das kann er eigentlich nicht schaffen.
Naja, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Ich glaube, richtig schön und erfreulich war, dass wir die ganze Quali von Benjamin Hassan verfolgt haben, der hier auch schon zu Gast in unserem Podcast war.
Richtig, ja.
Und er hat sich durch die Quali gespielt, hat sich fürs Hauptquali qualifiziert.
Ja.
Hat dann leider in der ersten Runde verloren. Ich glaube, er hatte sogar ein ganz gutes Los gehabt gegen Italiener Gigante, ein Linkshänder, der auch nicht unter den Top 100 ist.
Da habe ich eigentlich leider nicht gesehen, das Match.
Habe ich mir gedacht, das kann ich natürlich auch viel härter treffen. Also deutlich härter. Er hat wahrscheinlich echt so ein, eigentlich ein richtiges Glückslos, kann man sagen. Ne?
Ja,
weil du wirst nicht viel schlecht platziertere Spieler im Hauptfeld finden. Hat aber leider relativ deutlich verloren, 6-4, 6-2, 6-0. Aber ich sag mal, sich ins Hauptfeld, es war das allererste Mal, dass er sich für ein Hauptfeld, für ein Hauptfeld in den Grand Slam qualifiziert hat. Mit 30 Jahren. Unfassbarer Erfolg und natürlich auch ein schöner Geldsegen für ihn.
Auf jeden Fall. Also, wir haben ja die Quali schon verfolgt im Fernsehen. Ich muss einfach sagen, das Niveau ist absurd.
Ja.
Das Niveau ist völlig absurd, was die da spielen. Muss man nächstes Jahr auf jeden Fall in Betracht ziehen, die Quali sich schon mal vor Ort anzugucken. Wenn man keine Tickets fürs Hauptfeld bekommt, weil da siehst du schon mal richtig gutes Tennis.
Die Namen, die du da siehst.
Ja. Das, also die Namen, die man da sieht, da denkt man sich wirklich, da sind einfach Turniersieger dabei.
Ja,
ja, und die Qualität von der Quali, die ist einfach bombastisch.
Ja.
Und abgesehen davon, dass du erstmal 3 Matches gewinnen musst, um ins Hauptfeld zu kommen.
Ja.
Das ist schon krass. Also, wie gesagt, kann man nur den Hut vorziehen und schön für ihn, dass das gepackt hat. Vielleicht war dann auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die Luft raus. Ja, und dann so eine Last abgefallen, er hat es endlich mal ins Hauptfeld geschafft. Ja. Ist natürlich dann deutlich, zu deutlich raus. Ich glaube, da spielt es auch, da kannst du noch so oft sagen, gegen alles über Einstand, aber 6-4, 6-2, 6-0 ist natürlich, ein deutliches Ergebnis.
Aber ich sag mal so, andere Spieler, die dann mal ihr erstes Match in einem Grand Slam Hauptfeld gewinnen, die hatten dann 9-10 Anläufe.
Richtig.
Und haben das auch nicht bei ihrem allerersten Anlauf geschafft. Genau. Das ist ja auch Erfahrung, die du sammeln musst, dass du ein Dreisatz-Match spielst, also Best of 5.
Ja.
Von daher, toller Erfolg.
Ja.
Vielleicht noch 1-2 Sätze zur Zeremonie von Nadal, die wir uns, habe ich mir im Nachgang reingezogen, leider nicht live gesehen. Er wurde ja dann nochmal offiziell verabschiedet von der French Open, eine tolle Zeremonie gemacht. Ich glaube, die haben das echt richtig gut gemacht, nachdem letztes Jahr der Davis Cup, als er sein letztes Match spielte, die das so ein bisschen verkackt hatten. Das war nicht Nadal-würdig.
Ja, da gab es ja die Kritik, ja, dass das halt im Endeffekt ja nicht einem nach Rafael Nadal, sag ich mal, genügt, ja, sondern so eine Verabschiedung, die sie da beim Davis Cup hatten. Das war ja auch sogar noch eigentlich eine perfekte Bühne, ne, in Spanien.
Ja.
Und das hat, da kam der Vibe jetzt nicht so rüber. Ja. Und jetzt in Paris haben sie ja schon angekündigt, dass sie ihm verabschieden wollen. Und ich muss sagen, die haben abgeliefert.
Ja, geil.
Komplett.
War geil, ich hatte Gänsehaut. Also erstmal war cool, dass da gab es ja dieses Video auf Instagram, das haben bestimmt auch viele gesehen, dass dann sein Sohn hier den Big Three Handshake gibt. So, das war cool zu sehen. Dann natürlich, dass dann halt die Big Four am Ende auf dem Platz stand, also Federer, Djokovic und Murray kamen dann reingelaufen, nachdem oben erst eine Videobotschaft eingeblendet wurde, kamen sie reingelaufen und hat den Nadal, glaube ich, auch sehr berührt. Toll zu sehen, wie die, hat er ja auch genauso beschrieben in seiner Rede, dass sie die größten Rivalen waren, aber gute Freunde sind und dann jetzt zusammen da stehen können und können sich dann über die alten Zeiten unterhalten. Ist einfach ein geiles Zeichen für den Sport und an alle Leute.
Ja.
Und natürlich dann für mich das Highlight, auf dem Center Court ist jetzt sein Fußabdruck eingraviert in den Platz. Das wird für immer da bleiben.
Ja.
Das ist natürlich eine krasse Geste. Also wenn du da so einen Stempel dem Turnier aufgedrückt hast, das ist wahrscheinlich, sagen ja immer alle im Sport, wahrscheinlich die größte Leistung jemals, die erbracht wurde, dass man 14 Mal so ein Turnier gewinnt. Das ist völlig abartig. Und ich denke, das war ein schöner Abschied für ihn.
Ja, allein schon das ganze Stadion, muss man einfach sagen, die hatten alle dieses T-Shirt an, Messi, Rafa in Rot, dann waren irgendwie ein paar Sitzplätze schon belegt wahrscheinlich. Die hatten alle ein weißes T-Shirt an mit der Zahl 14. Ich glaube, sein Name war auch nochmal sozusagen mit weißen T-Shirts hinterlegt. Dann die Geste mit dem Fußabdruck, den er ja wirklich, oder seine die Fußstapfen, die er hinterlassen hat bei den French Open, dass sie das auf dem Center Court verewigt haben. Das hat er danach auch nochmal im Interview gesagt, dass er gefragt hat, ist das jetzt nur für heute oder für die Dauer des Turniers? Und als sie ihm gesagt haben, nein, das ist für immer, da hat er gemeint, das hätte ihn total überwältigt. Muss man schon mal sagen, ich meine, darf er nicht vergessen, Nadal ist ja kein Franzose, er ist Spanier. Und hätten sie das vielleicht für einen Gasquet gemacht oder so, der hier vielleicht 2-3 Mal hätte gewonnen oder dann hätte man sagen können, ja klar, ist ein Spanier, ist ein Franzose, aber für einen Spanier sowas zu machen, das zeigt schon einfach, was der für ein Vermächtnis da hinterlassen hat. Das ist schon absolut Wahnsinn. Und ich muss wirklich sagen, eine tolle Verabschiedung mit perfekt durchdacht. Und du kannst ihn nicht größer ehren als das, was da passiert ist. Kann man nur den Hut vorziehen und hatte man jetzt bei Murray die Verabschiedung, da gab es, glaube ich, keine richtige so. Ne?
Nee, bisher noch nicht. Vielleicht kommt da noch mal was.
Die von Federer war natürlich auch ein Highlight. Ja, der nächste wird wahrscheinlich der Djokovic sein. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ja, genau.
Haben wir jetzt ganz schön lange schon geredet.
Ja.
Lass uns aber vielleicht noch ganz kurz unsere Tipps abgeben. Ich habe hier vier Kategorien vorbereitet für die French Open.
Okay.
Und es muss eigentlich jetzt, wir beschränken uns mal nur jetzt auf den Männerbereich.
Ja.
Weil wir aber keine Zeit mehr haben. Und ich hau das kurz raus und dann muss einfach schnell eine Antwort von uns beiden kommen. Ich habe mir auch wirklich noch nicht so viel Gedanken gemacht darüber. Aber wir fangen an. Wir tippen den Sieger. Du darfst die erste Antwort geben.
Alcaraz.
Okay, dann darf ich das auch noch sagen? Nein, gell?
Kannst du
auch weg? Oder ist weg?
Nee,
besser ist, wenn es weg ist. Dann gehe ich auf Sinner.
Okay.
Okay. Größte Enttäuschung. Das, was wir jetzt schon gesehen haben, zählt natürlich nicht. Medvedev ist eben gerade ausgeschieden. Ob das die größte Enttäuschung ist, wissen wir nicht. Aber größte Enttäuschung.
Größte Enttäuschung wird vielleicht für mich sein, schwierig, jetzt muss ich rausschießen. Ein Sandplatz-Spezialist, der die letzten Jahre immer weit gekommen ist, vielleicht wird die größte Enttäuschung, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, Zverev. Letztes Jahr Finale, vielleicht scheitert er früh. Kann sein.
Okay. Ich
glaube, Zverev,
Okay.
Wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen gerade eben, aber könnte passieren.
Okay, dann gehe ich auf Musetti.
Oh, okay. Mhm. Aber hat auch schon erste Runde gewonnen, ne?
Ja.
Ja, gut. Aber gut, kann ja zweite Runde rausfliegen.
Genau. Okay. Überraschung, also Dark Horse.
Ah, super schwer. Ich glaube, der Name ist in aller Munde, Fonseca, hat aber ein unfassbar schweres Los, erste Runde gegen Hurkacz.
Müsste gleich spielen.
Ja. Hurkacz, Finale Genf gegen Djokovic. Das heißt, er ist gut drauf und Hurkacz mit seinem verdammten Aufschlag kann jeden besiegen. Ja. Aber wenn Fonseca, der kann für mich einen Run starten.
Okay.
Ja, was glaubst du?
Ich gehe auf Jack Draper. Man geht jetzt vielleicht von seiner Ranglistenposition jetzt nicht unbedingt davon aus, Top-10-Spieler, aber er war jetzt, glaube ich, auf Sand noch nie irgendwie ein Kandidat.
Und hat eine geile Sandplatze so gespielt.
Ja. Okay, wenn man es als Dark Horse gelten lassen darf, nehme ich ihn.
Ja. Mit Augenzwinkern kann man das machen.
Okay.
Ja.
Und dann Youngster. Das hast du ja schon von Secker genommen.
Ja, muss ich in einem Atemzug dann wieder nehmen.
Dann war das eine scheiß Kategorie von mir.
Ja. Egal. Aber es sind wenige Youngsters da, wo ich jetzt sage, den traue ich da viel zu.
Mhm.
Also ich habe gerade wirklich überlegt, vorhin, als wir schon mal über die Youngsters gesprochen hatten, wer ist denn da noch?
Wo du jetzt, zum Beispiel für mich ist natürlich Magic oder so, ist natürlich ein Youngster.
Ja.
Oder ist es für dich dann Wir sollten vielleicht vorher die Kategorien mal besser absprechen.
Ja, aber,
ich denkst du einer, der vielleicht halt noch nichts unumschriebenes Blatt ist?
Richtig, genau, ja, weil ja, okay. So ein Youngster, jetzt mal im Respekt, aber Magic, der hat das Masters gewonnen auf Hartplatz dieses Jahr. Also so ganz blind ist der noch nicht, ja, was das Tennis angeht. Es kommt wirklich, als Youngster ist es, glaube ich, heutzutage im Tennis aber unfassbar schwierig, da Fuß zu fassen gegen die, gegen die Tiere da vorne. Ich glaube, wir werden weiterhin Überraschungen sehen, was die Kategorie angeht, wie ein Rublev, wie ein Tsitsipas, wie ein Ruud vielleicht sogar auch. Ja, wir haben heute Medvedev gesehen, der schon verloren hat.
Ja.
Der gegen Cam Norrie sein Match verloren hat. Ich fand, es war kein gutes Match.
Nee.
Also
nicht so richtig Sandplatz-Tennis.
Nee, kein gutes Match. Medvedev auch völlig zerstreut, emotional, hat schon verloren, erste Runde. Also bei dem läuft es gar nicht mehr seit geraumer Zeit. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir bei den French Open mehrere solcher Matches haben, wo wir uns denken, das gibt's doch nicht, dass der verliert. Cerundolo.
Auch schon erste Runde.
Erste Runde raus.
Krass.
Gegen Diallo.
Nachdem er so eine gute Sandplatz-Saison hatte.
Ein Sandplatz-Spezialist, verliert die erste Runde. Und ich glaube, wir werden diese Namen, Tsitsipas, Rublev, Ruud, und wie sie heißen alle, werden wir häufiger hören. Erfreulicherweise Altmaier
gegen Taylor Fritz gewonnen.
Das ist ja auch wieder eine absolute Überraschung.
Genau. Weil
letztes Jahr hat er noch Halbfinale gespielt.
Richtig, ja.
Wahnsinn.
Altmaier ist der Schreck der French Open. Erste Runde hatte vor Jahren, glaube ich mal, 2023, meine ich, Sinner geschlagen in der ersten Runde und in der zweiten Runde. Also und jetzt mit also Taylor Fritz. Also
viel der Welt schon raus.
Genau.
Oh Mann.
Ja, kann man natürlich sagen, natürlich ist es eine Überraschung. Ja, Taylor Fritz an 4 gesetzt und ist, glaube ich, nicht der ausgewiesene Sandplatzspieler. War letztes Jahr zwar im Halbfinale, aber hat jetzt auch keine überragende Sandplatzsaison gespielt. Und muss einfach sagen, Altmaier hat gestern stark gespielt. Ja, und freut mich für ihn. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir haben schon 100-mal gesagt, die Top 10 bis die Platzierungen 10 bis 30 sind so eng beieinander. Wir werden da einige Überraschungen sehen. Und wer weiß, vielleicht haben wir ein so durchgewürfeltes Achtelfinale wie schon lange nicht mehr. Mit Namen, die wir nicht auf dem Zettel haben.
Weil
ich glaube, wir werden nicht die sehen, von denen wir vermuten. Also wir werden nicht alle sehen wie Tsitsipas, Ruud, Rublev, wie auch immer. Also die ganzen Jungs, die man immer hört. Ich glaube nicht, dass wir die alle wiedersehen.
Wir sind gespannt und
lassen
uns jetzt mal dann schön gucken.
Wir melden uns nächste Woche schon direkt wieder mit dem Update, Zwischenfazit der French Open. Und sind dann auch wieder regelmäßig am Start. Und wir wünschen euch allen weiterhin, ihr seid ja alle in der Medenrunde, eine schöne Medenrundenspielzeit. Und viel Spaß
beim Gucken
der French Open. Macht's gut.